Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Tornetz, dem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit mir, eurem altbekannten Host Jan Klein-Riesing. Es war ein sehr heißes Wochenende und der Fußball, der gespielt wurde, war umso heißer, denn was fielen da doch für geile Tore, viele Tore. Es hat einfach nur sehr, sehr viel Spaß gemacht, dort zuzuschauen. Und ich selbst war ja am Sonntag auch noch im Stadion bei der Partie FC Schalke 04 gegen den ersten FC Köln. Aber da sprechen wir ganz am Ende drüber. Und auch Dome wird in dieser neuen Episode zu Wort kommen, wird über seinen Herzensklub Darmstadt 98 reden, auch über den Trainerwechsel. Deswegen seid gespannt, aber jetzt erst einmal Musik ab bitte!
Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Riesing.
So, dann wollen wir doch mal reinstarten in diesen Spieltag, der natürlich einiges geboten hat. Wir hatten Partien, wo gar keine Tore gefallen sind. Am Sonntag beim SC Paderborn gegen SV Ulm. Und dann hatten wir dieses verrückte Samstagabendspiel zwischen dem ersten FC Kaiserslautern und Hertha BSC Berlin. 3-4 am Ende der Endstand aus lauterer Sicht. Also von 0 bis 7 Tore war alles mit dabei. Wir fangen aber, wie immer, wie ihr es auch kennt, ganz langsam und chronologisch an und schauen uns das Spitzenspiel dieses Spieltags an, so würde ich es mal bezeichnen. Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96. Beide Teams sind ja mit Aufstiegsambitionen in diese Saison gegangen, haben sie auch schon unterstreichen können. Dementsprechend war es dann natürlich auch spannend zu sehen, welches von diesen beiden Teams kann sich vielleicht sogar ein bisschen absetzen und sich ganz, ganz oben festbeißen. Die Fortuna, die ja auch immer noch so, ja, lauch traumatisiert zu sein scheint von der verlorenen Relegation. Sie müssen sich auch erstmal wieder finden, haben jetzt auch ein paar Neuzugänge tatsächlich sogar noch präsentieren können. Auch am Spieltag selbst war Sportvorstand Klaus Allofs noch sehr umtriebig, aber von den Neuzugängen waren tatsächlich nur Schmidt, Rossmann und Kovnatski in der Startelf. Die haben auch die Offensive gebildet. Und Hannover 96 in ihrem, ja, 9-4-2-3-1-System. Dort hat der elementare Aufbauspieler Marcel Halzenberg gefehlt. Also mit der beste Innenverteidiger, was den Spielaufbau angeht, in der zweiten Fußball-Bundesliga, war nicht mit dabei. Dementsprechend, ja, musste Stefan Leitl das Spiel an seinem Geburtstag auch etwas umstellen. Man hat viel mit längeren Bällen nach vorne auch operiert und hat auch das Kurzpassspiel nochmal etwas verfeinert. Also entweder hat man es dann halt blind nach vorne versucht, den Ball lang zu schlagen, oder man hat durch schnelle Kombination versucht, in den gegnerischen 16er zu kommen. Und ja, es war spielerisch nicht die allerbeste Partie an diesem Spieltag, aber es war halt maximal spannend. Beide Trainer wussten auch, okay, dieses Spiel sollten wir nicht verlieren. Und ich möchte einen ganz besonderen Spieler noch hervorheben, nämlich Matthias Zimmermann. Seines Zeichens ja eigentlich Rechtsverteidiger bei der Fortuna, aber in diesem Spiel hat er auf der 6 gespielt. Und er hat es überragend gemacht, hatte eine sehr starke Zweikampfquote, hat viele, viele Zweikämpfe geführt und hat auch immer wieder das Offensivspiel angetrieben. Also von vorne bis hinten ein sehr, sehr guter Auftritt des ehemaligen Karlsruher und Stuttgarters. Deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass er vom Kicker die Note 1,0 bekommen hat. Er hat vor allen Dingen aber auch, also seine Pässe waren sehr, sehr stark. Also er hat insgesamt 63 Pässe gespielt, 50 kamen davon an. Also eine Passquote von 79,4%. Man muss auch sagen, er hat auch oft im letzten Drittel Pässe gespielt, da natürlich mit mehr Risiko. Also in seiner tieferen Position hat er oft Sicherheitspässe gespielt zu seinen Nebenleuten und wenn er dann offensiver positioniert war, im zentralen offensiven Mittelfeld, dann hat er auch mal etwas Risiko eingestreut. Das kann natürlich nicht immer gut gehen, aber alles in allem war es dann doch ein sehr, sehr starker Auftritt. Und bei Hannover 96 hat Max Christiansen natürlich die Aktion des Spieltags gehabt. Aber da kommen wir tatsächlich auch noch später zu. Am Ende hat dann Schmidt den Siegtreffer für die Fortuna erzielen können. Ganz kurz und knapp, Kovnatski bereitet schön vor, spielt in die Mitte und Schmidt mit einem satten Linksschuss zum 1:0 der 59. Minute. Also die Spannung vor und während dem Spiel war halt größer als der spielerische Ansatz, selbst bei dieser Partie. Deswegen, es war für den neutralen Zuschauer nicht die allerinteressanteste Partie. Am Ende ist aber ein Sieg halt auch ein Sieg. Die zweite Partie an diesem Freitag war dann ein bayerisches Duell. Der SSV Jahn Regensburg hat die Spielvereinigung Greuther Fürth zu Hause empfangen. Bedeutet, dass es natürlich auch sehr, sehr, ja, mit sehr viel Brisanz verbunden war. Bei Jahn Regensburg kam es zu keiner Änderung. Also man hat mit derselben Startelf wie in der Vorwoche gespielt. Auch die Spielvereinigung Greuther Fürth vertraut auf altbewährtes, außer dass Dietz jetzt auf der Sechserposition gespielt hat und zusammen mit Julian Green die Zentrale dicht machen sollte. Und das war ja nach der vergangenen Woche auch nicht hundertprozentig klar. Noll stand nach der Kritik von Alexander Zorniger doch auch wieder im Tor, hat eine sehr gute Partie abgeliefert und hat diesmal auch mehr Sicherheitspässe nach vorne gespielt und nicht erst nochmal versucht, einen Gegenspieler aussteigen zu lassen oder unnötiges Risiko einzugehen. Also einen soliden Job gemacht und seine Vorderleute haben es ihm gleich getan, haben ordentlich Druck nach vorne gemacht, natürlich auch begünstigt durch einen frühen Führungstreffer durch den rechten Innenverteidiger Meierhöfer, hatte man eine breitere Brust, man hat gemerkt, okay, wir kommen jetzt so langsam in den Flow und wenn du natürlich dann so überragende Spieler wie Futkoi, Gotha, Green, die alle in Topform sind, hast, dann passiert es auch mal schnell, dass du als Jahn Regensburg unter die Räder gerätst, so wie an diesem Spiel. Futkoi, Gotha und Green erzielen dann nämlich in der 49., 77. und in der 88. Minute die jeweiligen Treffer zum verdienten 4:0 Sieg. Und damit unterstreicht die Spielvereinigung Greuther Fürth, sie zählen in dieser Saison zum erweiterten Aufstiegskandidatenkreis. Am Samstag, das war für mich das absolute Highlight, also drei Partien, insgesamt 13 Treffer an diesem Mittag. Das ist ein alles überragender Wert. Und in jeder Partie war enorme Brisanz drin. Bei der Partie, wo am wenigsten Brisanz drin war, war zwischen dem Hamburger Sportverein und Aufsteiger Preußen Münster. Bei den Hamburgern stand endlich Robert Glatzel wieder in der Startelf, zusammen mit Königsdörfer, der an den ersten Spieltagen auch schon gut genetzt hat, hatte man da natürlich eine sehr, sehr starke offensive Wucht vorne. Und Baldé konnte sein Startelfdebüt geben auf der linken Schiene. Eigentlich spielen da ja Dompe oder auch mal ein Jatta, aber beide fallen verletzt aus. Deswegen kommt der junge Portugiese, das Eingewächs des Hamburger Sportvereins, zu seinem Startelfdebüt. Und auch er hat einen sehr starken Auftritt abgeliefert. Preußen Münster, wie schon im Pokal in der vergangenen Woche, gegen den VfB Stuttgart mit vielen Lücken in ihrer Innenverteidigung. Und die hat der HSV dann auch eiskalt ausnutzen können. Man hat viel mit Flanken operiert. Glatzel, Elfatli und Glatzel haben schon zur Pause ja die Vorentscheidung gebracht. Der Stand 3:0. Preußen Münster hatte dann 58. Minute noch kurz Hoffnung, nachdem Paitov den Anschlusstreffer erzielen konnte, der Innenverteidiger. aber dann hat der eingewechselte Moritz Heil in der 64. Minute den Deckel drauf gemacht zum 4:1. Dann hat der Hamburger SV auch noch ein paar Gänge zurückgeschaltet, haben das Spiel verwaltet. Preußen Münster hat es dann auch nicht mehr hinbekommen, noch großartig gefährlich zu werden. Man merkt schon, die Münsteraner müssen momentan sehr viel Lehrgeld zahlen und der HSV hat im Stile einer Spitzenmannschaft dieses Spiel souverän für sich entscheiden können und die Formkurve zeigt wieder nach oben. Dann die zweite Partie war zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Magdeburg. Man hatte so vor der Saison das Gefühl, beim 1. FC Magdeburg knirscht es so ein bisschen, auch nach dem ersten Spieltag. Man war nicht richtig überzeugt. Der 1. FC Nürnberg hingegen, man hat Weltmeister Miroslav Klose als neuen Trainer verpflichten können. Starke neue Spieler verpflichtet, mit beispielsweise einem Robin Knoche in der Endverteidigung, der natürlich ein Riesenstabilisator sein soll, einen Jusvan von der TSG Hoffenheim, Danilo Soares, einen sehr spielstarken Linksverteidiger, der in der zweiten Liga für den VfL Bochum schon überragende Leistung gezeigt hat, dann auch in der ersten Bundesliga-Saison der Bochumer Stammspieler war, Willertsen als Rechtsverteidiger, Jan Reichert im Tor, der ja im Sommer bei der deutschen Nationalmannschaft als Trainingskeeper fungiert hat, mit einem Philipp Janda, einen der besten zentralen Mittelfeldspieler aus der dritten Liga verpflichtet von Absteiger MSV Duisburg. Also da ist schon ordentlich Qualität drin gewesen. Man war euphorisch vor der Saison. Man hat vielleicht sogar ein paar Fans mit dem Aufstiegskampf kokettiert. Aber außer einem Sieg in Überzahl gegen den FC Schalke 04 hat man nicht allzu viel zustande bringen können. Magdeburg hat sich Stück für Stück den Respekt der Liga erarbeitet. Man hat wieder hervorragende Arbeit geleistet. Mit Kaas hat man vorne einen sehr, sehr mobilen Stürmer, der sich auch immer mal wieder auf die Außen fallen lässt. Mit Mattissen von Zweitliga-Absteiger Wien Wiesbaden einen Stabilisator in der Endverteidigung verpflichtet. Also den Abgang von El Fadli hat man sehr gut kompensieren können. Und das Wichtigste ist auch, man war sehr, sehr effektiv. Man spielt sehr offensiv. Und Nürnberg war vor allen Dingen in der Defensive sehr unsortiert. Robin Knoche ja eigentlich als Stabilisator verpflichtet mit ein paar Unsicherheiten. Und Amaechi hat es dann in Hälfte 1 auch ausnutzen können. Er zielt das 1:0. Vorher wurde natürlich noch geklärt, ob es Abseits war, wie so oft an diesem Spieltag. Aber Amaechi, der beim HSV unglücklich wirkte, dann ja zum 1. FC Magdeburg gewechselt ist und dort seit einiger Zeit aufblüht, mit einem schönen Rechtsschuss das 1:0 erzielt. Und in der zweiten Halbzeit hat Magdeburg dann sogar nochmal zwei Gänge hochgeschaltet durch Burcu in der 65. Minute das 2:0, Neuenberg und Hercher haben da mit dem 3 respektive 4:0 den Deckel drauf gemacht. Mir hat vor allen Dingen dieses vertikale Spiel der Magdeburger sehr gefallen. Man hat versucht, die Nürnberger immer wieder in die Breite zu ziehen, um dann in der Mitte Platz zu schaffen. Und dadurch konnten dann Amaechi oder ein Cheka immer wieder in die Zwischenräume stoßen und die Sturmspitze Kaas dann freispielen, der zwar selbst nicht getroffen hat, aber sehr viel gearbeitet hat. Und das ist für mich natürlich auch immer ein sehr wichtiger Aspekt. Und dann kommen wir zu einer etwas traurigeren Nachricht, denn es hat die erste Trainerentlassung stattgefunden. Dort wird Dominik auf jeden Fall auch noch das ein oder andere Wort zu verlieren. Denn Darmstadt 98 hat sich von Thorsten Lieberknecht getrennt, beziehungsweise Thorsten Lieberknecht ist gegangen nach dem 4:0 der Hessen beim SV Elversberg. War es dann auch einfach genug. Der Bundesliga-Absteiger ist sehr schlecht in die Saison gekommen. Man hat erst einen einzigen Zähler auf dem Konto, hat die schwächste Offensive und auch in der Defensive ist man sehr, sehr wackelig gewesen. Und der SV Elversberg, die kommen so langsam wieder in Schwung. Man hat wieder diese Intensität aus der Vorsaison gesehen und auch Spieler wie Damao dann Aslani haben oder sind gute Ersatzleute für beispielsweise einen Paul Wanner oder einen Jannik Rochelt, die ja enorme Torgefahr ausgestrahlt haben. Beide sind auch auf einem guten Weg, Ähnliches zu leisten. Aslani heute wieder mit einem Doppelpack und dazu haben dann noch Schnellbacher und Gires Sieger getroffen. Und bei den Darmstädter muss man sagen, sie waren extrem harmlos in ihrem 3-4-1-2-System, haben kaum Pässe nach vorne spielen können, wurden früh unter Druck gesetzt und hinten haben sie halt auch viele Ballverluste provoziert bekommen. Also die Elversberger haben früh gepresst, haben die Darmstädter nicht zu ihrem Spiel kommen lassen und sie waren heillos überfordert. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch das Beste, dass Lieberknecht jetzt nicht mehr da ist, frischer Wind, um dann nach der Länderspielpause wieder neu anzugreifen. Denn der Weg von der Bundesliga bis runter in die dritte Liga, das kann schon sehr, sehr schnell gehen. Also das ist ein relativ kurzer Weg.
Also für mich kommt die Trainerentlassung von Lieberknecht bei Darmstadt 98 ziemlich schnell. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie es so schnell verkünden. Aber es war halt die schlussendlich folgerichtige Entscheidung, nach so einem kapitalen Fehlstart als Bundesliga-Absteiger, gerade nach den Niederlagen gegen Paderborn, Düsseldorf und jetzt mit dem katastrophalen Spiel gegen Elversberg und den Aussagen von Schuhn, Riedel und Lieberknecht nach dem Spiel, da blieb ja eigentlich fast nichts anderes übrig. Was ich stark finde, ist, dass Lieberknecht von sich aus selbst sagt, dass er neue Impulse in den Verein reinbringen möchte und nicht halt der Verein ihn lässt. Das zeigt auch nochmal den Charakterzug von Lieberknecht, was er doch für eine starke Persönlichkeit hat. Und ich glaube auch, dass es für die Spieler doch überraschend kam. Und auch für Paul Ferny, den neuen Sportdirektor. Und jetzt bin ich halt gespannt, wer der neue Trainer an der Seitenlinie sein wird. Jetzt werden sie erstmal die Co-Trainer übernehmen, auch für das Testspiel am Mittwoch gegen Mainz. Und dann wahrscheinlich auch für das Spiel gegen Braunschweig. Deswegen bin ich da mal gespannt. Auf jeden Fall kann man als Darmstadt 98-Fan Lieberknecht auch nur danken für die Zeit, die er bei Darmstadt 98 war. Ich meine, wer weiß, ohne ihn wären wir wahrscheinlich nicht aufgestiegen, hätten nicht so gute Zweitligasaisons gespielt mit dem knapp verpassten Relegationsspiel oder jetzt halt dem direkten Aufstieg in die Bundesliga. Klar, die Bundesliga-Saison lief jetzt alles andere als schön. Aber auch da haben sie ja an Lieberknecht festgehalten, was ich eine starke Aktion fand. Ja, schlussendlich ist es natürlich auch ein bisschen schade, weil man mit so einem besonderen Trainer viele Höhepunkte und viele Tiefpunkte erlebt hat. Und jetzt nach 4 Spieltagen ist natürlich dann schon schade, dass er geht. Aber ja, schlussendlich vielleicht wirklich die folgenrichtige Entscheidung, so früh in der Saison neue Impulse zu setzen.
Am Samstagabend war dann natürlich das absolute Knallerspiel 1. FC Kaiserslautern gegen Hertha BSC Berlin am Betzenberg. Absolutes Traditionsduell. Beide Teams sind ja fester Bestandteil der ersten Liga gewesen, jahrelang. Und jetzt, ja, spielen beide in der zweiten Liga, aber beide auch mit einem sehr ansehnlichen Fußball. Hertha BSC Berlin hat ja letzte turbulente Transfertage und man hat einen Erfolg verzeichnen können, oder zwei sogar. Ibrahim Maser, der Zehner, wird weiterhin bei der Hertha bleiben. Und auch Flügelspieler Fabian Riese bleibt den Herthanern erhalten, fällt momentan noch verletzt aus. Aber wenn er zurückkehrt, ist er natürlich mit einer der besten Zweitligaspieler. Und diese Partie, um jetzt mal wieder zurückzukommen, bot von Anfang an einiges. Also beide Teams mit einem offenen Visier, so liegt man es ja auch als neutraler Zuschauer. Schnelle Ballgewinne, beide maximal offensiv orientiert gewesen. Die Defensive von beiden Teams war auch nicht immer ganz so sattelfest. Und was ich aber bemerkenswert fand, beide Teams sind mit Rückschlägen relativ gut umgegangen, haben schnell den Schalter oder haben schnell wieder den offensiven Schalter gefunden, haben sich nicht lange damit beschäftigt. Also auf mentaler Ebene war es auch von beiden Seiten mega stark. Nach der Führung durch Lukas Schuler für die Hertha, durch Kenny, habe ich gedacht, okay, der 1. FC Kaiserslautern muss sich vielleicht erstmal wieder sammeln, muss erstmal schauen, wie können wir mit dem Rückschlag umgehen. Ich meine, Flutlichtspiel, Betzenberg, das hat ja schon was Magisches. Das kann ich pushen, das kann ich mental aber auch lähmen. Und umso überraschter war ich dann, wie Kaiserslautern nach diesem Rückschlag damit umgegangen ist. Man hat sofort wieder offensiv gespielt, ist direkt wieder früh angelaufen und hat sich dann auch schon nach 4 Minuten nach dem Gegentreffer belohnen können. Tomiak mit einem schönen Pass auf Clement, der Zehner, der in der vergangenen Saison nicht den allerbesten Stand hatte bei den Lauterer Trainern. Markus Anfang vertraut ihm technisch mit einem sehr feinen Füßchen ausgestattet und diesen setzte ein. Schöner Linksschuss in die Maschen. 1:1, der Betzenberg hat gebebt, man hat es auch am Fernseher gespürt, die Mannschaft Kaiserslautern, das hat ihnen nochmal einen Push gegeben. Hertha hat dann direkt versucht ranzukommen, haben es nicht geschafft und dann, davon rede ich ja oft, dieser psychologisch wichtige Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit und diesen Zeitpunkt hat der 1. FC Kaiserslautern erwischt, Handschlag steckt schön durch auf Opoku, der dann mit links trocken einschieben kann in der 45. Minute, also vor der Pause, war Kaiserslautern in Führung. Man hat das Spiel gedreht und alles hat dafür gesprochen, dass Hertha BSC Berlin dieses Spiel nicht mehr gewinnen wird, denn du hast mehrere Rückschläge hinnehmen müssen. Also wie willst du es schaffen? Aber was Christian Fiel in der Halbzeit geschafft hat, er hat die Mannschaft wieder aufgerichtet. Man hat genauso offensiv weitergespielt wie schon in Hälfte 1. Man hat sich dann auch schnell belohnen können, was dann natürlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, schnell dann auch ein Erfolgserlebnis zu erzielen, damit natürlich dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein sich weiter verfestigen, weiter wachsen kann. Kabovnik, der wieder im zentralen Mittelfeld gespielt hat und nicht auf der linksverteidigen Position, mit einem schönen Steckpass auf dann eben Davy Sherhand, der über die Flügelposition immer besser zur Geltung kommt, eigentlich ja eher so der Typ Mittelstürmer ist, aber auch ein enormes Tempo verfügt und sich auch in diese Rolle eingefunden hat, mit einem Linksschuss zum 2:2. Man hat dann auch nicht lange gefackelt, 64 Minuten, das Spiel erneut gedreht, Lukas Schuler mit dem 3:2, Kenny mit der Vorlage über rechts und Schuler steht in der Mitte komplett blank und kann mit links abschließen. Also erneut ein Turnaround in dieser Partie. Aber es war noch lange nicht zu Ende. Kaiserslautern wieder nicht aufgesteckt. Nach einem schönen Pass von Opoku kann Tomiak treffen, denn im 16er vernascht er erst den Linksverteidiger Seevolk und dann haut er den Ball mit links ins rechte Fünfereck rein unter die Latte zum 3:3. Und es war eine offene Partie, Chancen hüben wie drüben. Am Ende hatte das etwas bessere Händchen Glück. Hertha BSC Berlin, Michael Cousins erneut mit einem Linksschuss. Also 6 der 7 Treffer wurden mit links erzielt. Da ist auch ein kleiner Trend zu erkennen. Natürlich Cousins mit unglaublichen Technik und der Ball wurde auch etwas abgefälscht. Aber am Ende ein verdienter Treffer. Lautern ist noch weiter angerannt, konnte sich am Ende aber nicht belohnen. Was man aber sagen muss, die Einstellung und die Leistung bei beiden Teams hat gestimmt. Beide natürlich auch mit vielen individuellen Fehlern in der Defensive, die Offensive dann aber wettmachen konnte. Hertha verbessert sich mit 7 Punkten auf Rang 8. Lautern rutscht mit ebenfalls 7 Punkten auf Rang 10, aber beide mit einem ordentlichen Saisonstart nach 4 Spielen. Und dann springen wir in den Sonntag, fangen an bei SC Paderborn gegen SSV Ulm. Paderborn, die ja vor diesem Spieltag noch Tabellenführer waren, jetzt nach der 0:0, aber eben diese Tabellenführung an Fortuna Düsseldorf abgeben mussten. Woran lag es? Ja, es war so ein müder Kick, es war sehr heiß an diesem Sonntag. Beide Teams sind nicht so richtig in diese Partie reingekommen, konnten ihre spielerischen Qualitäten, die beide auf jeden Fall besitzen, nicht ganz umsetzen. Am Ende hat da noch etwas Glück gefehlt. Deswegen kurz und knapp ein 0:0. Beide Teams können damit leben. Ulm mit dem ersten Punkt nach mehr als 30 Jahren in Liga 2. Springen wir also direkt rüber zur zweiten Sonntagspartie. Eintracht Braunschweig gegen den Karlsruher Sportclub. Braunschweig, die ja fürchterlich in die Saison gestartet sind, gerade auswärts auf Schalke und beim ersten FC Köln jeweils 5 Dinger schlucken mussten. Da heißt es natürlich dann, zu Hause die Punkte zu sammeln. Man hatte aber auch einen sehr unangenehmen Gegner mit dem Karlsruher SC. Für mich bis jetzt mit das größte Überraschungsteam in dieser noch laufenden oder jungen Saison. Vorne mit Schleusener, Zivzivace, dahinter Burnic, Vanicek. Das ist schon sehr viel Offensivqualität. Hinten hat man eine sehr eingespielte Defensive mit einem Beifuß Franke, Jung, die ja auch in der vergangenen Saison schon so zusammengespielt haben. Dazu einen talentierten Linksverteidiger mit Lasse Günther und auch Weiß, der aus der eigenen Talentschmiede kommt. Einen würdigen Vertreter oder Nachfolger für Drewes. Und Eintracht Braunschweig sind ja nochmal shoppen gegangen, so will ich es mal sagen, in den letzten Tagen der Transferperiode. Man hat 2 Bundesliga-erfahrene Spieler zu sich locken können. Zum einen Paul Jäckel, Leihgabe von Union Berlin, hat schon einige Bundesliga-Spieler auf dem Buckel, hat sogar Champions League gespielt gegen Real Madrid, also schon ein kleiner Transfer-Coup. Und vorne hat man mit Sebastian Polter einen verlorenen Sohn nach über 17 Jahren zurück zum Club geholt. Hat beim FC Schalke 04, ja, es hat einfach nicht gepasst, hat aber schon bei Bochum, Union Berlin, Mainz, Wolfsburg, Nürnberg bewiesen, dass er ein Knipser ist. Und ganz wichtig auch, er ist sehr stark beim Anlaufen vorne, ist ein Stürmer, der sich gerne aufreibt gegen die Gegenspieler, viele Zweikämpfe, viele Luftduelle sucht. Und daneben hat man mit Ryan Felipe eher so einen beweglicheren Stürmer, eher einen schnelleren Stürmer. Also diese Kombination aus P und P, Polter und Felipe, könnte funktionieren. In dieser Partie lief es noch nicht ganz so gut. Man ist zwar in Führung gegangen durch Bicakcic nach einem Eckball per Kopf, aber in Hälfte 2 hat sich der KSC dann sukzessive wieder gesteigert. Man hat das Spiel ja sehr zentrumslastig gehalten, hat dann aber auch über die schnellen Außenverteidiger Jung und Günther versucht, das Spiel dann schnell zu machen. Es hat nicht immer geklappt, aber am Ende, man hat halt einfach Zweitliga-Topstürmer in den eigenen Reihen, die dann halt aus nichts auch mal Tore machen können, so wie in diesem Fall Hunziker und Zivzivace, die in der 73. respektive 87. Minute zum verdienten Sieg getroffen haben. KSC damit auf Rang 2, Eintracht Braunschweig weiterhin Tabellenletzter. Und so langsam mehren sich die Stimmen schon. Daniel Scherning, ist er noch der richtige Coach? Wir werden es auf jeden Fall während der Länder- bzw. nach der Länderspielpause sehen.
Das zweite Liga-Topspiel der Woche.
Dann sind wir auch schon wieder beim Zweitliga-Topspiel der Woche angekommen. Und das war in dieser Woche die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem ersten FC Köln, bei der ich ja selbst im Stadion live beiwohnen konnte bzw. durfte. Und ich kann euch sagen, es waren auf jeden Fall hitzige Temperaturen, auch eine hitzige Stimmung auf den Rängen. Ich selbst war im Gästeblock der Kölner. Und die Provokationen zwischen den Schalker und den Kölner Fans sind auf jeden Fall immer hin und her geflogen. Was für mich persönlich natürlich sehr wichtig und schön war, war, dass es zu keinen Ausschreitungen gekommen ist. Zumindest habe ich persönlich keine mitbekommen. Der Bereich für die Gästefans war auch extra abgesperrt. Also da kam man dann nicht direkt in Kontakt mit möglichen Schalke-Fans, die bereit oder gewaltbereit gewesen wären, respektive auf gewaltbereite Kölner gestoßen wären. Und zum Spiel selbst, es war eine sehr interessante Partie, die geprägt waren von Fehlern. Also beide Teams haben in der Defensive viele Fehler gemacht, waren da sehr anfällig. Deswegen kam es auch zu sehr, sehr vielen Torchancen. Besonders ja die Schalker Defensive mit einem Cissé und einem Schallenberg war nicht sehr sattelfest. Und deswegen war es auch sehr schwierig für die Schalker, die Angriffe der Kölner abzuwehren. Besonders über Cissé haben es, oder darauf haben es die Kölner abgesehen. Man hat vor allem, ja, Linden Meiner ist immer wieder zu Dribblings angetreten, wollte oft das 1 gegen 1 mit Cissé suchen. Aber auch die Kölner, dort hat mir so ein bisschen in der Defensive die Zuordnung gefehlt. Gerade Jan Thielmann erneut mit einem für mich eher schwachen Stellungsspiel. Systematisch dafür ist, da greife ich jetzt schon mal vor, das vermeintliche 2:3, was dann wegen Abseits aberkannt wurde. Dort hat Karaman dann ganz frei auf Tobi Moore gespielt, der super viel Platz auf der linken Seite hat, weil Thielmann zu weit eingerückt ist, sich den Ball dann noch schön vorlegen konnte, in die Maschen dann den Ball gehauen hat. Aber er stand vorher bei der Entstehung des Tors selbst im Abseits. Deswegen nochmal Glück für die Kölner. Aber gerade über Tobias Moore ging sehr viel bei den Königsblauen. Dort hatte Jan Thielmann einfach sehr, sehr viele Probleme. Positiv hervorheben würde ich da bei den Kölnern auf jeden Fall neben Dejan Ljubicic, der für mich überall zu finden war, eine ähnliche Rolle wie Kenan Karaman hatte, sich immer wieder zwischen den Linien hat fallen lassen, mal beim Spielaufbau mitgeholfen hat, dann ganz vorne noch in der Box zu finden war, auf dem Flügel, also er war gefühlt überall, ebenso dann wie Schalke-Kapitän Karaman und Dennis Hussein Basic, das so mal live im Stadion zu sehen, wie pressingresistent dieser Junge ist. Er wurde immer wieder in Drucksituationen angespielt, konnte sich dann trotzdem behaupten, den Ball dann weiterleiten, hat dadurch natürlich dann noch immer sehr viel Raum geschaffen, wenn zwei Spieler auf ihn draufgegangen sind, er sie dann mit einer Körpertäuschung hat ausspielen können, dadurch dann den Ball verlagern konnte auf die andere Seite, wo dann Ljubicic oder Meiner waren. Das war schon überragend. Auch die Sturmspitze Downs, Lempele, hat sich in den vergangenen Wochen sehr weiterentwickelt. Am ersten Spieltag wirkten beide noch etwas verloren, ganz vorne. Mittlerweile sind sie auch überall unterwegs und sind auch in der Box immer wieder gefährlich. Beide sehr kopfballstark. Und besonders gefreut hat es mich ja für Damien Downs, der in den letzten Wochen auch immer etwas unglücklich wirkte. Jetzt aber nach einem schönen Pass von Linden Meiner das 1:0 erzielt hat. Und über Linden Meiner müssen wir nicht reden, waren alle drei Treffern beteiligt. Eins selbst gemacht, zwei vorgelegt, sehr, sehr stark. Aber man hatte auch immer wieder das Gefühl, so nach jedem, also bis zur ersten Trinkpause in der 22. Minute war es ein sehr offenes Spiel, weil auch Schalke vorne mit Zilla, Karaman immer wieder gefährlich wurde. Hamasch hat für mich eine sehr gute Partie sogar gespielt, also ist immer wieder auch in die Zwischenräume gegangen. Gerade sein Pass auf oder seine Flanke auf Tobias Moore in Hälfte 1, den Moore dann knapp übers Tor gesetzt hat, das war schon eine sehr starke Aktion. Aber dann kam eben diese Trinkpause und nach dieser Trinkpause wirkte S04 dann unsortiert und so konnten dann Downs und nachher Linden Meiner, der dann Hekeren und Kuft hat, die 2:0 Pausenführung erzielen. Dann hat man natürlich gedacht, der S04 kommt konzentriert, mutig aus der Kabine, möchte natürlich vor heimischem Publikum, was fantastisch war, also die Stimmung war fantastisch, nochmal zurückkommen, bekommt dann nach 27 Sekunden direkt den Nackenschlag, Paccarada spielt in die Mitte und Lemperle steht dann komplett frei im 16er, muss nur noch einschieben zum 3:0. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich, okay, der 1. FC Köln wird dieses Spiel gewinnen, wenn sie natürlich weiterhin so konzentriert bleiben. Ja, und es ist leider nicht so gewesen. Younes kam für Seguin, hat dann auf der 8er Position respektive auf der 10er Position gespielt, also Schalke wurde dann etwas offensiver und hat dann zusammen mit dem ebenfalls eingewechselten Anvi Ajay ordentlich Betrieb gemacht. Man hat dann immer wieder die rechte Seite überlagert und Younes ist ja so ein kleiner, quirliger Spieler mit einem enormen Ballgefühl. Also wenn der einen Pass spielt, dann kannst du davon ausgehen, dass er ankommt. Hat er viele Risikobälle mal gespielt hinter die hoch aufgerückte, nicht gerade allerschnellste Kölner Defensive. Und dementsprechend war es dann auch abzusehen, dass wenn Amin Younes im 16er ist, dass er es entweder gefährlich wird, weil er oder ein Mitspieler abschließen wird, oder dass er gefoult wird. Und zweiteres ist dann eben passiert. Er wurde im 16er gefoult. Ein Elfmeter hat Kenan Karaman dann nach kleinen Spirenzchen von Urbich, der vorher natürlich nochmal den Schützen verunsichern wollte, reingemacht. Dann eben das Absatztor von Mohr. Da hat man schon gedacht, okay, Köln könnte dann nochmal schwimmen, aber bei den heißen Temperaturen sind den Schalken irgendwann die Kräfte ausgegangen und die Kölner konnten es dann im Stile einer Spitzenmannschaft herunterspielen. Und nochmal zum Spiel, das 3:0, das habe ich im Nachhinein auch erst gesehen, das war abseits, also im Fernsehen wurde anscheinend so eine kalibrierte Linie gezeigt, wo dann der Fuß von Lemperle nicht im Abseits war. Also wenn man dann den Fuß von Meiner und den Fuß von Lemperle als Referenz nimmt, wäre es kein Abseits gewesen. Aber eigentlich heißt es ja, der Stürmer muss ja hinter dem Ball stehen, damit es kein Abseits ist. Aber der Fuß von Lemperle war vor dem Ball, deswegen es war ein bisschen verwirrend von der DFL. Auch diese kalibrierte Linie. Nach der Regel hätte es eigentlich kein Tor sein dürfen. Jablonski hat den Treffer gegeben. Dementsprechend war es dann auch etwas glücklich. Und bei den Schalkern auch vielleicht noch eine kleine lustige Szene. Hekerin hat einfach, als er den Ball langschlagen wollte, den Innenverteidiger Cissé getroffen. So eine kleine Slapstick-Einlage. Das wahrscheinlich dann auch bezeichnend für diese Partie. Insgesamt muss ich sagen, eine sehr gute Schiedsrichterleistung, eine gute Stimmung. Und ich war abends noch auf dem Volksfest bei mir in der Heimatstadt Frieden. Deswegen Grüße an alle Schalker-Fans, die ich gestern getroffen habe in meinem Köln-T-Shirt in der Friedener Innenstadt im Westmünsterland. Dort, also ich war gut gelaunt, bin ich da hingekommen. Und dieses Spiel hat auf jeden Fall endlich mal wieder Spaß gemacht. Also als Köln-Fan hat man jetzt auch mal wieder ein bisschen Freude am Spiel der eigenen Mannschaft.
Klein Riesings Großer der Woche.
Dann kommen wir noch zu Klein Riesings Großer der Woche. Und das ist für mich in dieser Woche der Sechser von Hannover 96, Max Christiansen. Er hat mit einer fantastischen Rettungstat den Treffer von Schmidt verhindern können. Denn Rossmann und Schmidt sind alleine auf Keeper Zieler zugelaufen. Christiansen ist dann noch zurückgestürmt und konnte den Querpass dann kurz vor Schmidt noch retten. Für mich eine sehr starke Aktion und dadurch dann der verdiente Klein Riesings Großer der Woche.
Für mich ist der Klein Riesing der Woche, für der Spieler des Spieltags, Nahuel Noll von Kräuter Fürth, der Torwart. Gerade nach der vorangegangenen Kritik von Alexander Zorniger letzte Woche hat er ein starkes Spiel gemacht. Für mich auch ein Spieler mit einer starken Körpersprache, der mit seinem jungen Alter doch schon viel Selbstbewusstsein reinbringt und auch durch seine starken Paraden gegen Regensburg die Null festgehalten hat. Auch die Abschlüsse, Abstöße darf man bei ihm nicht unterschätzen. Die waren gegen Regensburg auch eine starke Waffe bis weit in die gegnerische Hälfte. Also gerade nach der Kritik und der Körpersprache, die er jetzt zurückgebracht hat, ein starker Rückhalt für Kräuter Fürth.
Der helle Pfiff der Woche!
Und der helle Pfiff der des Spieltags geht diese Woche an Benjamin Brandt, der Schiedsrichter des Samstagabend-Topspiels Kaiserslautern gegen Hertha BSC. Ein sehr souveräner und ruhiger Auftritt von Herrn Brandt in einem Spiel mit 7 Toren und einer starken und ruhigen Körpersprache gegenüber den Spielern, hat auch viel Ruhe in diese hitzige Partie gebracht. Auch mit gerade mal 2 gelben Karten. Ein sehr faires Spiel. Dementsprechend konnte er auch mit wenig Karten überzeugen. Und auch sehr überzeugend war sein Auftritt in einem Spiel mit 7 Toren. Kein einziges Mal den VAR zur Hilfe zu ziehen. Dementsprechend waren alle Entscheidungen, die er getätigt hat, richtig. Und er hat es nie für nötig gehalten, den VAR auch nur einzuschalten. Was nochmal zeigt, dass Herrn Brandt in diesem Spiel viel auf die persönliche Entscheidung gelegt hat.
Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch genauso sehr gefallen wie mir. Ihr habt den zweiten Fußball-Bundesliga-Spieltag nochmal Revue passieren lassen. In der kommenden Woche ist ja Länderspielpause. Da wird es dann eine kürzere und etwas abgespecktere Version von Tornetz geben. Aber bis dahin wünsche ich euch natürlich noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns. Ciao, ciao, euer Tornetz.